Heute geht es um Leidenschaft. Leidenschaft für ein Hobby und für das Handwerk. Und es geht um eine außergewöhnliche Geschäftsidee. Und damit herzlich willkommen bei Handwerk erleben, dem Talk für Macher. Mein Name ist Jan-Peter Kruse und mit dabei ist mein Kollege Max Hermannsdörfer. Hallo Max.
Hallo Peter.
Unser Gast ist heute Sebastian Tenius. Er ist Zweirad-Mechanikermeister und betreibt eine mobile Motorradwerkstatt in einem LKW und ist damit in und um Ingolstadt unterwegs. Herzlich willkommen, Basti.
Hallo Peter, hallo Max.
Servus.
Ja, Basti, die Motorradsaison, die hat jetzt vor einigen Wochen begonnen. Das heißt, bei dir müsste doch eigentlich Hochphase sein, oder?
Ja, tatsächlich, seit dem 1.4. häufen sich die Auftragsanfragen eklatant deutlich höher als in den letzten 3, 4, 5 Monaten. Und ich bin ganz gut ausgelastet, ja.
Und selbst auch schon mit dem Motorrad unterwegs gewesen?
Zwangsweise, ja. Wir hatten am Wochenende hier in Bayern 27 Grad und das konnte ich mir natürlich nicht entgehen lassen.
Was sind so die Touren? Wo warst du unterwegs?
In diesem Fall war ich mit einer Motorradfahrer-Community unterwegs, mit denen ich gerne zusammenarbeite. Die haben eine Tour nach Abensberg geplant, quasi eine Saisonauftakt-Tour. Und das ist immer ganz nett zu fahren. In der Regel fahre ich aber im Altmühltal hier 20 Kilometer weiter in und um Eichstätt. Das ist eine ganz wunderbare Gegend zum Motorradfahren. Man kann da wirklich eine Woche fahren und fährt keinen Meter zweimal. Das ist wirklich toll.
Insofern hast du dein Hobby mehr oder weniger zum Beruf gemacht. Dazu kommen wir gleich, bevor wir da detaillierter darauf eingehen, auf deinen Betrieb, wollen wir noch mal ein paar Schritte zurückgehen. Du hast ja die Ausbildung zum Zweiradmechaniker erst relativ spät absolviert. Du warst vorher bei der Bundeswehr, richtig?
Ja, richtig. Gut recherchiert, Peter.
Wir geben unser Bestes.
Ich war tatsächlich 8 Jahre bei der Bundeswehr und habe dann im Rahmen des Berufsförderungsdienstes die Umschulung zum Zweiradmechaniker gemacht. Da war ich Mitte 20 und auch so ziemlich einer der Ältesten in der Berufsschule, die ich dann nachher besucht habe in Straubing. Und ja, das war und habe dann 2013 den Gesellenbrief gemacht. Und 2018 den Meister hinterhergeschoben.
Aber wie hast du diesen Beruf, diese Ausbildung entdeckt? Wie bist du da drauf aufmerksam geworden?
Ein bisschen genetisch bedingt tatsächlich. Also meine Familie fahren, meine Schwester und mein Vater fahren viel Motorrad. Und dann kommt man da zwangsläufig nicht dran vorbei als Nesthäkchen und fährt natürlich auch gerne mit. Und wenn man dann irgendwann den Führerschein hat, dann fährt man auch selber. Und dann möchte man ganz gerne wissen, wie das alles so funktioniert. Wie wird eigentlich aus Benzin so viel Spaß, dass man das gerne wieder machen möchte? Das wollte ich gerne lernen.
Okay, das heißt, du saßt schon als kleines Kind mit auf dem Motorrad hinten drauf?
Ja, tatsächlich. Mein Vater hat mit Mitte 50 nochmal den großen Motorradführerschein gemacht. Also er hatte bis dato den alten Dreierführerschein, durfte 125 Kubik fahren und ist dann mit einem größeren Roller jahrelang durch Deutschland getourt. Und irgendwann hat er dann halt eben diesen Motorradführerschein gehabt und hat der Fahrschule auch direkt sein Fahrschulmotorrad abgekauft und ist dann nochmal 15 Jahre damit rumgefahren, bevor er dann die Maschine gewechselt hat. Ja, das war sehr interessant.
Hat es ihm so gut gefallen, die Maschine, dass er gesagt hat, ja, auf der habe ich gelernt, die möchte ich jetzt für mich selbst auch haben?
Bei Motorradfahrerinnen und Fahrern entscheidet tatsächlich das Popometer. Das ist ein anerkannter Fachbegriff. Und wenn man sich auf ein Motorrad draufsetzt und es zwickt und zwackt irgendwo, also die Sitzposition funktioniert nicht, die Statik passt nicht so richtig, dann wird man nie so richtig komplett warm mit der Maschine. Egal, was du machst, du kannst die Sitzbank polstern, du kannst den Lenker verändern, aber irgendwie, es ist nicht deins, ne? Mhm. Und mein Vater hat sich auf dieses Motorrad gesetzt damals in der Fahrschule und hat gesagt, boah, der Arsch passt rein, der Rücken ist gerade, die Arme haben genau den richtigen Winkel, die Knie zwicken nicht und so, ja. Das Popometer hat eigentlich voll auf grün geschlagen und deswegen hat er sich genau diese Maschine gekauft.
Das ist ja super interessant. Ja. Wie ist es dann bei dir? Hast du mehrere Maschinen auch persönlich in deinem Portfolio für verschiedene Körperhaltungen, für verschiedene Fahrten? Wie sieht's aus in deiner Garage?
Tatsächlich sehr, sehr mager. Ich wohne in einer Mehrparteien-Tiefgarage und da ist der Platz sehr, sehr begrenzt. Ich habe in der eigenen Tiefgarage habe ich noch fast 20 Jahre alten Technologieträger, wo ich hin und wieder mal dieses und jenes an bekloppten Ideen ausprobiere. Aber grundsätzlich fahre ich eine relativ neuwertige Maschine im Enduro-Stil, also Reise-Enduro heißt das. Ich habe mich vor 10 Jahren auch schon mal an so Rennmaschinen versucht. Das war damals eine Tausender Daytona von Triumph, die ich dann mit einem Wahnsinns Staubwölkchen über ein Hopfenfeld gezogen habe. Und dann habe ich gesagt, ich mache eigentlich die freiwillige Selbstreduzierung und fahre im privaten Sektor keine Rennmaschinen mehr.
Das war jetzt eine Umschreibung für beim Motorradfahren kann auch mal was schief gehen.
Ja, deutlich, deutlich. Also es geht tatsächlich schneller, als man das manchmal glaubt, ja.
Das Schrauben an den Maschinen, das kam dann auch so mit der Zeit oder wie hat sich das entwickelt, dass du ja für dich gemerkt hast, hey, ich möchte wissen, wie funktioniert das ganze System überhaupt, um dann letztendlich auch dahin zu kommen, wo du jetzt bist?
Das Schrauben selber hat mir immer irgendwie Spaß gemacht. Also ich bin wirklich ein extremer Spätzünder in dieser mechanischen Handwerksgeschichte einfach. Es hat mich vorher eigentlich tatsächlich nie so wirklich interessiert. Ich war bei der Bundeswehr Rettungssanitäter und Kraftfahrer und das hat eigentlich wenig mit Motorradfahren oder Schrauben zu tun. Und irgendwann habe ich dann kam irgendwann das Thema, was machst du eigentlich nach der Bundeswehr? Und wie gesagt, die Bundeswehr bietet da diesen Berufsförderungsdienst an, diese Umschulungsmaßnahme. Da habe ich gesagt, ja komm, bevor du jetzt gar nichts machst, ja, dann machst du halt eben den Zweiradmechaniker und lernst mal, wie der ganze Kram funktioniert. Ist wirklich sehr interessant gewesen.
Und war dann so interessant, dass du den Meistertitel gleich noch draufgesetzt hast.
Ja, bin dann gleich dabei geblieben. Was soll's denn, ne? Ich bin ja nicht mehr der Jüngste. Ich muss mich mal für eine Richtung entscheiden.
Und ich denke, das ist jetzt der Augenblick, wo wir über deinen Betrieb sprechen sollten. Denn der Meistertitel war ja dann, denke ich, auch notwendig, dass du ihn aufmachen konntest. Der Betrieb ist was Besonderes. Du hast ja einen LKW gekauft. Du hast eine Werkstatt in diesen LKW eingebaut und bist jetzt seit mehr als einem Jahr mit deinem, du nennst es, mobilen Motorradservice eben in und um Ingolstadt unterwegs. Das habe ich in der Anleitung ja so gesagt. Wie kamst du der Idee?
Ja, die Idee zum mobilen Motorradservice oder zu einer Werkstatt, die zu dir nach Hause kommt, fußt teilweise auf Erfahrungswerten. Also ich habe vorher 7 Jahre lang in einem alteingesessenen Motorradwerkstattbetrieb hier in Ingolstadt gearbeitet. Und da siehst du eigentlich immer wieder das Gleiche. Also du musst diesen Termin wahrnehmen. Also wenn du im Sommer in einer Motorradwerkstatt einen Termin hast, dann nimmst du den gefälligst, weil sonst musst du dich termintechnisch unter Umständen wieder 3 Wochen hinten anstellen oder länger, bis du diesen Termin wieder bekommst. Und dann kommen die Leute natürlich, ob es hagelt, ob es schneit, ob es regnet, ob Glatteis ist oder draußen der Komet brennt, das ist eigentlich wurscht. Jedenfalls sehr unbequem teilweise für die Leute, wenn die dann halt im Regen kommen, dann müssen die warten auf ihren Abholer, sind klatschnass, klammern sich an die Kaffeemaschine, weil das der wärmste Ort im Laden ist, komplett durchfeuchtet und werden dann abgeholt und müssen dann, wenn der Auftrag erledigt ist, später wieder rausgebracht werden. Also es sind immer 2 Personen involviert, die man da reinholen muss. Muss dann wieder rausgebracht werden und dann fahren dann 2 Personen wieder in die gleiche Richtung zurück. Und das ist, ich habe das mal aus Spaß einfach mal zusammengerechnet, wenn deine Werkstatt circa 10 Kilometer weg ist, dann verbringen beide Personen zusammen 3 Stunden ihres Lebens nur durch das Hin- und Herfahren auf der Straße. Und das kann man ja wohl deutlich besser verbringen als sowas, ne?
Ist also ein großer Vorteil der Idee oder ist eigentlich der Vorteil der Idee, du sparst Zeit, du kommst entgegen. Vielleicht aber nochmal zurück zu der Idee, die hattest du dann. Wie bist du vorgegangen? Wie hast du angefangen? Bist du einen LKW kaufen gegangen? Ja, wie ging's los? Hast du einen Businessplan vorher gemacht? Wie war das?
Richtig. Ich bin mit der Idee natürlich zuerst mal zu meiner Handwerkskammer gegangen. Als Handwerksmeister ist man mehr oder weniger automatisch Mitglied in der Handwerkskammer. Und wenn man dann auch noch gegründet hat, dann zahlt man auch Beiträge und hat also auch Anspruch auf diese Beratung, kostenlose Beratung, auch was diesen Businessplan angeht. Ich habe mich mit diesem Businessplan also vorher bestimmt einen ganzen Tag mit rumgeprügelt. Da werden ja Sachen abgefragt, die kannst du gar nicht beantworten ohne Hilfe. Dann bin ich zu meinem Betriebsberater gegangen in der Handwerkskammer und der hat gesagt, ja, lass mir das mal liegen, kriegst du morgen wieder. Und dann hat er das also ausgefüllt nach ganz tollen Erfahrungswerten und damit bin ich dann losgezogen und habe mir nötiges Kapital beschafft und dann bin ich mit der ganz großen Einkaufstüte LKW kaufen gegangen.
Was ist das denn für ein LKW? Wo bekommt man sowas?
Ja, das muss man googeln, ne? Ich hab tatsächlich auf mobile mal geguckt, also ich weiß gar nicht, ob man das sagen darf, also auf großen Online-Plattformen habe ich mich natürlich umgesehen, hatte natürlich diese oder jede Vorstellung, die das Fahrzeug erfüllen muss, also es muss ein gewisses Maß haben. Ich habe mich vorher mit den Maßen, mit diesen Koffern, mit diesen Boxen, die da hinten drauf sind, befasst. Und ich wollte also unbedingt 6 Meter haben, weil sonst meine Gesamtaufstellungsplanung überhaupt nicht aufgeht. Also wenn es nur ein halber Meter weniger gewesen wäre, wäre die ganze Aufstellung nicht aufgegangen. Deswegen, es mussten 6 Meter Arbeitsfläche sein. Es muss eine Hebebühne rein, es muss entsprechende Hydraulik verlegt werden, es muss eine Solaranlage geplant werden und das Energiemanagement, Druckluftmanagement, es muss ja irgendwo verräumt sein, ja. Und mehr Platz ist einfach mehr Platz. Und so ist es dann auch gekommen.
Aber dann gehen wir doch da auf ein paar Punkte ein, die du jetzt auch gesagt hast. Thema Energieversorgung. Du hast eine Solaranlage auf dem LKW-Dach. Wie erzeugst du den Strom, den du in der Werkstatt brauchst?
Also die Energie, die ich in der Werkstatt habe, kommt größtenteils aus tatsächlich aufbereiteter Solarenergie. Die werden dann in 2 Akkus gespeist, die in der Werkstatt verbaut sind. Das sind eigentlich große 12-Volt-Akkus in Reihe geschaltet. Und aus denen bekomme ich dann mit einem entsprechenden Wandler bis zu 8 kW raus, die die Hebebühne natürlich auch braucht und die Reifenmontiermaschine brauchen im Einschaltstrom bis zu 6 kW. Das ist also nur, wenn du auf den Knopf drückst, geht der Peak einmal hoch auf 6 kW und dann fällt er aber sofort wieder auf 1,1 kW runter. Okay, ja. Aber nur diese Einschaltenergie muss irgendwie gepuffert werden. Deswegen brauchte ich eine dementsprechend große Umwandlungseinrichtung, die das auch wegfedert. Und so kann ich aus diesen 12-Volt-Anlage kann ich dann also 230 Volt generieren, also Steckdosenstrom. Und so befeuere ich quasi meine Gerätschaften und meine Beleuchtung und dies, das, Ananas, was alles so, Kaffeemaschine, alles da.
Super.
Wie läuft so ein Kundenauftrag dann ab? Vielleicht kannst du es einfach mal beschreiben. Kunde nimmt mit dir Kontakt auf vielleicht über das Netz oder ruft dich an und wie geht es da weiter?
Ja, da ich ja komplett alleine bin in der Werkstatt, muss ich auf möglichst viele kleine technische Helferlein setzen, die mir die Arbeit abnehmen, mit dem Kunden direkt zu telefonieren, was mich jedes Mal aus meiner eigentlichen Arbeit des Schraubens ja rausreißt. Das heißt, ich habe mich also dafür entschieden, dass ich auf meiner Homepage ein Kontaktformular eingerichtet habe. Da kann der Kunde also sein Anliegen eintragen mit so ein paar Vorauswahlpunkten und schickt mir das. Und sobald ich dann wieder am Computer bin, kann ich das durcharbeiten und sagen, ja, das geht, nein, das geht nicht und so schon mal im Vorfeld ein bisschen ausfiltern. Ich habe teilweise Anfragen aus München, aus Regensburg, also aus halb Bayern eigentlich, die dann alle gerne wollen würden, dass ich zu denen komme. Das Problem an der Geschichte ist, man muss ja auch ein bisschen wirtschaftlich arbeiten, auch für den Kunden mitdenken. So ein LKW, das sind jetzt also 7,5 Tonner, das ist so ein Umzugs-LKW eigentlich. Muss man sich vorstellen, der säuft also auf 100 Kilometer 18 Liter Diesel. Das ist die Angabe, die der Hersteller so gibt. Das heißt, das Fahrzeug ist leer, die Reifen sind randvoll auf dem Prüfstand und die Bedingungen sind immer optimal. Also er trinkt wahrscheinlich ein bisschen mehr, weil der ja noch die Werkstatt mit sich schleppt, ja. Und mich natürlich auch noch. Und vielleicht kommt noch ein bisschen Gegenwind und so. Also der Verbrauch ist extrem hoch.
Ja.
Und deswegen habe ich den Radius meiner mobilen Werkstatt von vornherein auf 35 Kilometer begrenzt, damit der Kunde nachher nicht sehr viel Geld zahlen muss für die Anfahrt und nachher nur einen Reifen für 50 Euro gewechselt bekommt oder so, ne? Zahlt dann aber 100 Euro Anfahrt. Deswegen habe ich den Radius direkt von vornherein begrenzt. Und ja, diese ganzen technischen Helferlein sind also dafür da, um das von vornherein schon für den Kunden so erträglich zu machen, dass man sagt, ja, das geht, nein, das geht nicht. Ja, der Kunde meldet sich also in irgendeiner Art und Weise bei mir. Ich rufe ihn zurück, dann sprechen wir das ab. Und wenn der Kunde es möchte, dann kommt die Werkstatt zu ihm nach Hause. Er muss gar nicht zu Hause sein. Er muss mir nur Zugang zum Fahrzeug gewähren. Und den Schlüssel legt er dann unter die obligatorische steinerne Schildkröte unter dem Briefkasten. Ihr wisst schon, was ich meine. Und wenn der Kunde dann abends nach Hause kommt, ist die Maschine komplett durchgewartet, wieder in der Garage. Und der Schlüssel ist dann im Briefkasten. Das wäre mir dann schon recht, dass er nicht wieder unter der steinernen Schildkröte landet. Und ja, der Kunde hat eben keinen Aufwand damit, das Fahrzeug wegzubringen, wieder abzuholen, wieder abgeholt zu werden. Ja, dieser ganze Ablauf, ich habe es vorhin schon erklärt.
Ja.
Es ist ein wirklich lebenszeitfressendes Ding, so ein Ding in die Werkstatt zu bringen.
Jetzt mal ganz praktisch gedacht. Jetzt du bist auch in Ingolstadt unterwegs und ich kann mir vorstellen, da gibt es auch mal enge Straßen, da kann man mit einem LKW vielleicht ja gar nicht vor die Haustür fahren. Wie handelst du sowas? Sucht ihr euch dann einfach einen Spot, wo der LKW dann mal einen Tag lang stehen kann? Wie ist es in der Praxis?
In der Praxis ist es tatsächlich so, Ingolstadt hat eine für heutige Verhältnisse enge Altstadt. Schön verwinkelt, wie sich das gehört für eine Altstadt. Da kann ich und darf ich natürlich auch nicht mit dem LKW rein. Da will ich auch gar nicht mit dem LKW rein, weil die Möglichkeit, irgendwo so eine Ecke abzureißen, ist dann doch relativ hoch. Deswegen wird dann dem Kunden einfach mitgeteilt, du pass mal auf, ich habe mir das gerade angeguckt, ich darf da nicht reinfahren oder ich kann da nicht reinfahren, es ist zu eng. Bitte, du musst das Motorrad irgendwo hinbringen, wo ich es aufnehmen kann und dann fahre ich auf den nächsten Einkaufsladen, Parkplatz beispielsweise, spring schnell rein, frag den Filialleiter, ob ich da mal eben ein Stündchen stehen darf. Und dann, wenn er sagt, ist okay, dann mache ich das da eben auf dem Parkplatz. Cool. Der Vorteil ist natürlich in diesem Fall, der LKW ist sowas von foliert und auffällig, dass er auf der Fläche dieses Parkplatzes eigentlich schon als Werbeträger fungiert. Nur, dass er da steht.
Ja.
Und das ist wirklich eine hervorragende Doppelfunktion, was mich auch immer freut, wenn ich irgendwie beim Aldi auf dem Parkplatz schrauben darf.
Man muss ja generell sagen, also dieses Konzept einer mobilen Motorradwerkstatt, es hört sich eigentlich so simpel an, aber es ist ja trotzdem was Besonderes. Ne? Also ich kenne nicht wahnsinnig viele Werkstätten, die sagen, ja, ich komme mit meiner Werkstatt einfach zu dir und mache dann vor Ort die Wartung und die Reparatur. Wie kommt dieses Konzept an bei deinen Kunden oder bei Menschen aus ganz Bayern, die dich gerne hätten?
Also, dass das Konzept auf dem Level, wo ich es fahre, mit einem 7,5-Tonner, wo man die Maschine reinfährt, bei Wind und Regen drin schrauben kann, ohne dass man nass wird, mit Meistertitel, also mit Zweiradmechaniker Meistertitel, ist tatsächlich in Süddeutschland einzigartig. Es gibt natürlich, gibt es hier und da Werkstätten, die kommen mit dem Sprinter raus, haben dann da irgendwie so einen Paratkoffer irgendwie und machen damit das Nötigste, was da so zu machen ist. Aber wenn das regnet, dann sind die auch nass. Also Ölwechsel am Straßenrand läuft einfach nicht, ne?
Ich bin immer noch interessiert, du kannst fast alles machen, oder? Da drin, wo ist eigentlich die Grenze? Was kannst du dann doch nicht mehr machen? Aber ich gehe mal davon aus, 80-90% der Aufgaben kriegst du dahin, oder? In dem LKW.
Ja. Also die regulären Servicearbeiten, Ölwechsel, Flüssigkeitenwechsel, Reifenwechsel, manche Umbauten gehen auch schon. es hakt eigentlich hauptsächlich am Platz, am Raum. Wenn man so eine Verkleidung abnimmt von so einem Supersportler, dann ist eigentlich schon ein Viertel des Raums irgendwo belegt, nur mit Verkleidungsteilen, wo man dann nicht mehr hintreten kann. Ne? Die Grenze ist eigentlich tatsächlich, wenn es dann irgendwie daran geht, Motoreninstandsetzung, das mache ich einfach nicht im LKW, weil es geht auch ein bisschen um Arbeitsplatzhygiene, die kann ich im LKW nicht gewährleisten. Also wenn ich da jetzt einen Kopf abnehme und stelle ihn irgendwo hin, das geht einfach nicht. Der muss irgendwo stehen, wo er nicht runterfallen kann. Der muss irgendwo stehen, wo er in Ruhe austropfen kann. Der muss irgendwo stehen, wo er halt nicht im Weg ist. Ne? Das geht halt im LKW einfach nicht. Wenn das jetzt Not am Mann wäre, ja, kann man es mal machen, dann findet man schon einen Weg, dann wickelt man das Ding in saubere Tücher oder in eine Plastiktüte oder so, dann kommt er nachher wieder drauf. Aber in der Regel lasse ich mir sowas dann vom Kunden dann doch irgendwie in die Werkstatt bringen oder ich hole es halt eben ab. Ja, das also jede Fahrt mit diesem LKW ist für mich eine reine Werbeveranstaltung. Ich habe sie in der Stadt gesehen. Ich finde das total super. Ich habe sie dann gegoogelt und so. Ne? Also so läuft das dann. Und das ist eigentlich genau das, was dieser LKW können darf und soll.
Das heißt, dein Geschäft ist richtig gut angelaufen. Für dich läuft gut. Hast du einen Vorlauf? Dann kannst du sagen, wie viele Wochen ja man mitbringen muss, um auf dich zu warten, oder kommt drauf an?
Im Moment, also dieses Jahr ist wirklich sehr, sehr gut angelaufen. Letztes Jahr war ich noch nicht so bekannt hier in der Region. Klar, wenn man gerade startet, dann muss ich das erst so ein bisschen etablieren und rumsprechen. Du musst auf so ziemlich jeden Motorradstammtisch gehen, du musst viele Facebook-Gruppen beitreten. Auch wenn du nur passiv da bist, das reicht eigentlich schon. Toller ist es natürlich, wenn man sich dann noch in der Community engagiert, dass die Leute sehen, wer macht das eigentlich. Das ist ja immer das Ding in Werkstätten, du weißt nie, wer es gemacht hat. Also wenn man, ihr kennt das vielleicht, wenn ihr euer Auto aus der Werkstatt abholt, dann sitzt da vorne eine Service-Assistenz-Person, die sagt, Bar oder Karte, das wurde gemacht. Und wenn du dann sagst, wofür ist denn das hier gemacht worden? So, und dann ist diese Person, die da vorne sitzt, eigentlich schon an ihren informativen Grenzen angelangt und sagt, oder muss ich einen Meister fragen? So, dann rennt die Person nach hinten, ruft einen Meister. Der Meister steckt gerade bis zu den Ellenbogen in irgendwelchen Motoren drinne, kann also erst in einer Viertelstunde nach vorne kommen, solange lauft ihr da vorne rum. Dann fragt ihr den Meister, wofür ist denn das und das gemacht worden? Und der Meister sagt dann natürlich, oh Moment, das hat der Geselle geschraubt. Ich muss noch mal kurz nach hinten und den fragen, was er da gemacht hat. So, dann, also ihr lauft dann in diesem Laden rum im Storchenschritt, weil ihr nicht wisst, wohin mit eurer Zeit. Und es weiß eigentlich nie so einer so richtig, wer was gemacht hat. Das finde ich immer so ein bisschen schade, wenn die Leute, mit denen man arbeitet oder die man beauftragt, nicht persönlich kennenlernt. Und bei mir ist es halt eben, bei mir bekommst du alles aus einer Hand. Du bekommst die Person selber, du weißt, wer es schraubt, du weißt, wer die Teile bestellt, du weißt, was der gemacht hat und warum er es gemacht hat. Und du weißt wirklich, jeden Schritt kannst du diese Person fragen, weil es hat nur einer gemacht. Und nicht von Service vorne nach Werkstatt hinten an den Gesellen, an den Lehrburm, an den Praktikanten wird das irgendwie durchgereicht. Ne, das ist viele Hände birgen ein bürokratisches Hindernis einfach.
Jetzt hast du ja wahnsinnig viele verschiedene Maschinen bei dir im LKW. Was ist dir besonders im Gedächtnis geblieben von deinen bisherigen Aufträgen? Was war so eine Maschine, wo du sagst, boah, geil, dass ich sowas bei mir im LKW hatte und daran schrauben durfte?
Oh, das weiß ich gar nicht. Tatsächlich ist jetzt bis jetzt noch nicht so was richtig Tolles, Besonderes reingekommen, wo ich jetzt sagen will, oha, oha, das kann ich mir jetzt aber an die Wall of Fame hängen. Also am interessantesten war tatsächlich der Auftrag neulich erst in München. Da war ich für 2 Tage lang in München. Ja, ich weiß, ich fahre nicht bis nach München. Aber wenn dich Münchens größte Fahrschule engagiert, um den Fuhrpark durchzuservicen, dann fährst du auch nach München. Und dann habe ich an 2 Tagen 13 Fahrzeuge durchgearbeitet. Ist im Vorfeld viel besprochen worden. Ne? Also das wird nichts aus der Hüfte geschossen. Ist alles im Vorfeld besprochen und besorgt worden. Und ich war auch schon da letztes Jahr und kannte die Maschinen also schon. Und das war wirklich eine ganz extreme Erfahrung, was mir auch meine Grenze aufgezeigt hat, wo ich gesagt habe, okay, 13 Fahrzeuge an 2 Tagen, das ist einfach zu viel. Das ist too much. Mhm. Ich laufe dauernd im roten Bereich. Die Konzentration muss immer on top sein. Du kannst nicht an der Fahrschulmaschine irgendwie schlampen, gerade was Bremsen oder Reifen angeht. Deswegen habe ich mir die ganzen größeren Jobs, wo es halt eben um Reifen und Bremsen ging, auf den ersten Tag gelegt, wenn die Konzentration noch funktioniert, weil am zweiten Tag weißt du direkt, da machen wir nur leichte Jobs. Genauso habe ich mir das dann hingelegt. Ja, okay. Und das hat wirklich hervorragend funktioniert.
Gibt es denn irgendwas, irgendeine Maschine, an der du gerne mal arbeiten würdest?
Es ist wirklich, wirklich schwierig zu sagen. Interessant sind natürlich diese Exoten wie eine Boss Hoss, darauf spielst du wahrscheinlich an. Das ist ein Chevy-Motor, den sie einfach in einen Motorradrahmen gesteckt haben mit 600 PS oder so und dann geht die Post ab, ja. Also das ist natürlich mal eine interessante Nummer, die man gerne mal sehen würde. Zum Schrauben weiß ich gar nicht, ob ich da so gerne so ran möchte, weil es gibt einfach Sachen, wo du sagst, geile Sache. Ich würde mich gerne mal an einem turboaufgeladenen Motor versuchen, habe auch schon mit einem Kollegen aus Hamburg mal darüber geschwärmt, man müsste mal, ja, wie man das immer so macht und am Ende macht man das doch nicht. Aber das habe ich vor ein paar Jahren auch gesagt mit der Selbstständigkeit, man müsste mal und jetzt siehe da, bin ich dann doch selbstständig, ja, mit einem ausgefallenen Werkstattkonzept.
Wie ist es eigentlich, wenn du unterwegs bist? Kannst du ausbilden unterwegs oder wie würde das mit Auszubildenden gehen oder hast du einen Auszubildenden?
Ja, ich möchte auf jeden Fall einen Auszubildenden oder ich möchte weiterhin ausbilden. In meinem alten Betrieb habe ich bereits ausgebildet. Ich bin auch Gesellenprüfer in der Innung, in meiner Innung in Oberschleißheim. Und ich möchte auch gerne ausbilden. Aber die Geschichte ist einfach, ich möchte diesen Auszubildenden, wenn ich mir denn einen hole, möchte ich auch safe für die nächsten 3, 3,5 Jahre beschäftigen können. Mhm. Und dafür muss mein Betrieb mindestens 3 Jahre bestehen, um zu sagen, ja, das geht, ja, das geht nicht. Damit man mal eine Kurve erstellen kann, den kann ich 3 Jahre wirklich durchgängig beschäftigen oder den muss ich im Winter irgendwie Schrauben sortieren lassen, ja, wie das immer so die Sache ist. Und das möchte ich einfach nicht, weil dafür ist eine Lehrzeit viel zu kostbar, um einen Lehrling irgendwie das Lager auskehren zu lassen, das dritte Mal im Monat oder die wilde Schraubenbox sortieren zu lassen. Das will ich einfach nicht.
Bei dir wäre es ja ein LKW auskehren.
Ja, das geht ja schnell, das geht ja schnell.
Wollte ich gerade sagen. Nein, aber theoretisch würde es gehen, den quasi einen Lehrling, einen Auszubildenden in der Werkstatt auf dem LKW auszubilden. Oder brauchst du einen stationären Part? Oder geht es, dass das fahrbar ist?
Das weiß ich gar nicht. Das wäre jetzt mal eine interessante Frage, die man dem Ausbildungsausschuss stellen könnte, mhm, oder der Handwerkskammer. Da ich aber eine lokale Werkstatt habe, könnte ich den Auszubildenden also locker reinnehmen. Mhm. Der kommt ja dann einfach auf den Beifahrersitz mit und sieht gut aus.
Ja, da hat sich auch einiges geändert in der Ausbildung. Früher hieß es ja mal Zweiradmechaniker, jetzt heißt es Zweiradmechatroniker. Sicherlich geschuldet der Entwicklung in Richtung elektrische und elektronische Komponenten. Gibt es das bei dir auch jetzt häufiger, Elektromotorräder?
Ja, bekomme ich auch Anfragen rein und ja, könnte ich theoretisch auch machen. An der mechanischen Seite ändert sich nicht so viel. Also Reifen sind immer noch auf Achsen gesteckt und Bremsen funktionieren immer noch hydraulisch. Das ist nicht so das Drama. Das Thema ist bei den Elektrofahrzeugen, da läuft ja jede Menge Saft durch, ne? Also Strom, und man braucht einen sogenannten Hochvoltschein, um an diesen Fahrzeugen arbeiten zu dürfen. Jetzt ist es natürlich so, diesen Hochvoltschein zu bekommen, da geht man also auf eine Schulung, die irgendwie nur von Herstellern angeboten wird. Also wenn ich nicht jetzt gerade bei Elektrobike 123 angestellt bin, bekomme ich diese Schulung höchstens mal über die IHK oder ich müsste sehr weit fahren dafür, denn die Nachfrage nach diesen Hochvoltscheinen ist relativ gering, zumindest hier im bayerischen Raum. Ich kenne einen Meister, der darf das ausbilden, der sitzt in Rosenheim. Da überlege ich nochmal, ob ich das nicht mit ihm zusammen mache, mhm, oder bei ihm quasi diesen Hochvoltschein mache. Aber die Nachfrage nach Elektrobike-Reparaturen ist tatsächlich so mager, dass sich der Erwerb eines solchen Hochvoltscheins noch nicht rentieren würde.
Hm. Ja. Das heißt, es gibt einfach auf den Straßen auch noch wenige Elektromotorräder. Also ist jetzt anders als bei Autos. Da sind E-Autos ja mittlerweile an jeder Ecke irgendwo zu sehen. Im Motorradsegment braucht die Entwicklung noch ein bisschen.
Jein. Also ich sehe hier in Ingolstadt, im Bereich Ingolstadt, sehe ich nicht so viele Elektrobikes. Wenn man mal eins sieht, dann gucke ich da sehr gerne hin. Ich hatte auch schon mal eins unterm Hintern und das ist eine unglaubliche Geschichte. Also ihr saßt sicherlich beide schon mal in so einem Elektroauto und habt mal auf den Pin gedrückt, wie der nach vorne marschiert. Mhm. Ihr stellt euch das Ganze nochmal vor, -2 Tonnen Gewicht, die gleiche Power. Also ihr kennt die Sage von Münchhausen, wie der auf der Kanonenkugel ins gegnerische Lager rübergeflogen ist und dann auf dem Weg dahin sich auf eine andere rückfliegende Kugel geschwungen hat. Das ist ungefähr das Gefühl, was er gehabt haben würde, wenn man an einem Elektrobike am Hahn zieht und spannt den mal auf. Das geht einfach sowas von nach vorne. Da kommt kein Verbrenner mit. Das ist unfassbar. Krass. Es ist wirklich unfassbar, man muss es wirklich erlebt haben. Ich finde es wahnsinnig cool, in welche Richtung sich diese Entwicklung bewegt hat. Aber ich bin natürlich auch skeptisch im Rahmen, wo kommt dieser Akku eigentlich her? Wie wird der hergestellt? Wie lange hält der? Wo wird der entsorgt? Mhm. Das ist nämlich das Teuerste am ganzen Fahrzeug, dieser Akku. Und wir wissen alle, wie kritisch das zu sehen ist, wo diese Lithium-Akkus herkommen und wie sie gewonnen werden, die Rohstoffe dazu. Deswegen bin ich da noch so ein bisschen kritisch. Ist das der richtige Weg oder ist das jetzt, weil das macht man das jetzt, weil es jetzt gerade geht zu dieser Zeit und ist das in 10 Jahren vielleicht nicht mehr en vogue, das zu fahren, weil man nicht mehr weiß, wohin mit den Akkus.
Ja. Ne? Spannende Entwicklung. Also wirklich interessant zu sehen, wie sich dieser Markt auch entwickeln wird in Zukunft. Wenn wir mal bei dir ein bisschen in die Zukunft gucken. Also du bist jetzt seit mehr als einem Jahr am Start mit dem mobilen Motorradservice. Du hast schon gesagt, ausbilden könntest du dir in Zukunft vorstellen, wenn das Konzept weiter funktioniert. Wie blickst du selbst in die nächsten Jahre? Was möchtest du persönlich mit deinem Unternehmen erreichen? Gibt es irgendwelche Ziele, die du hast?
Die nächsten Ziele sind natürlich erstmal, dass das Unternehmen auf Kurs bringen und halten, sich dahingehend auf dem oberbayerischen Markt zu etablieren, dass man auch mal gefragt ist, dass man sagt, kennst du eigentlich den und den? Ja, nee, brauchst du gar nicht, fahr gleich zum Basti, ne? Das wäre natürlich mein großes Ziel, dass man so über mich redet, um qualitativ so viel zu geben, dass die Leute dich direkt ansprechen oder direkt anfragen oder direkt mundpropagandatechnisch weiterempfehlen. Das ist mein Hauptziel. Das Nebenziel oder die Nebenmission, die ich natürlich auch habe im Bereich Ausbildung, das sieht man auch auf dem Instagram-Kanal. Ich versuche möglichst viel zu zeigen von dem, was ich tue, damit die Leute das auch mal sehen. Es gibt mehr Facetten im Handwerk, als man eigentlich meint. Also auch jeder Kfz-Mechatroniker ist natürlich auch ein Handwerker, ja. Mhm. Der kommt nur nicht zu dir nach Hause. Oder doch, um das Fahrzeug abzuholen vielleicht, ja. Und das natürlich möchte ich auch wachsen. Ich möchte auch in den nächsten Jahren irgendwie auch mal einen Arbeitsplatz irgendwie zur Verfügung stellen oder vielleicht sogar mehrere. Ja, man wird sehen, was die Zukunft bringt, aber ich bin auf jeden Fall offen für die Zukunft.
Basti, erstmal vielen Dank bis hierher. Wir haben jetzt noch ein paar persönlichere Fragen. Die erste, die wir mal ganz gerne stellen, ist: Mit wem würdest du gerne mal tauschen? Das muss nicht nur zwangsläufig beruflich sein. Das kann auch Sport sein, Hobby, was auch immer. Gibt es irgendjemanden, wo du gerne mal sagst, da würde ich gerne mal einen Tag oder eine Woche, mit dem würde ich einfach gerne mal die Rolle tauschen?
Oh, das ist aber, ich habe den Fragenkatalog im Vorfeld gar nicht bekommen. Ich konnte mir gar keine Gedanken machen.
Das muss spontan aus der Hüfte gehen.
Aus der Hüfte geschossen? Oh, Wahnsinn. Ich weiß gar nicht. Na, es tut mir leid. Also ich bin gerade, keine Ahnung. Vielleicht kommt das später nochmal im Laufe des weiteren Gesprächsverlaufs, aber jetzt im Moment
Dann steige ich mit der nächsten ein. Was war für dich die beste Entscheidung, die du getroffen hast?
Mich selbstständig zu machen. Nach langen Jahren in der Angestelltenknechtschaft, wenn man so will. Nein, ich bin mit meinem alten Arbeitgeber ganz hervorragend auseinandergegangen. Ich bin noch 2 Kilometer weiter von meinem alten Arbeitgeber gelandet. Und das war tatsächlich eine der besten Entscheidungen, die ich machen kann. Die schlechteste Entscheidung war, damit so lange zu warten.
Hm. Ja. Da hast du mir meine nächste Frage nämlich weggenommen. Das wäre nämlich gewesen, was war so die schwierigste oder was würdest du sagen, was war die schlechteste, wenn man so sagen möchte. Aber tatsächlich, du hättest dich gerne früher auch selbstständig gemacht, hättest diesen Schritt früher gewagt.
Ja, tatsächlich. Mhm. Also wenn ich im Vorfeld gewusst hätte, wie sich das jetzt alles so in diesem einen Jahr bloß entwickelt hat, also das hat sich ja von einer 6x6 Meter Box, ja, in der ich angefangen habe, also ich bin immer noch in dieser 6x6 Meter Box, aber wie sich das alles entwickelt hat, dass die Leute dich anrufen, dich als kleiner Stullenschmierer und sagen, hey, mein Motorrad macht das und das, kannst du mal kommen? Das ist ein ganz tolles Gefühl, was einen auch wirklich erfüllt, mhm, irgendwo. Dann gehst du abends ins Bett, hast den Kopf voll mit nix, ne, und freust dich einfach auf den nächsten Tag.
Das klingt total schön. Vielleicht passt auch meine nächste Frage schon darauf, vielleicht war das schon die Antwort darauf. Was bedeutet für dich Handwerk?
Handwerk bedeutet für mich die absolute Erfüllung des eigenen Berufs, die Arbeit abends natürlich zu sehen. Es ist schon so oft gesagt worden, aber wenn man abends sieht, was man tagsüber geschafft hat, und sei es nur dieser Berg an E-Mails, den man am Vormittag weggeschaufelt hat, das gibt einem wirklich ein ganz tolles Gefühl. Das Handwerk ist für mich auch Zusammenhalt. Man kann immer fragen. Also ich habe ganz viele Kollegen, die schon länger selbstständig sind, die auch vielleicht schon ein bisschen mehr Erfahrung auf dem einen oder anderen Motorrad haben, wo man dann sagt, du pass mal auf, ich habe das und das. Du hast doch schon mal sowas gehabt. Was waren das nachher? Ne? Und das ist dieser Zusammenhalt. Man kann immer alle Kollegen fragen. Es ist wirklich keiner dabei, der sagt, nö, dem sage ich das jetzt nicht, weil nachher macht der noch eine schnelle Mark mehr als ich. Ne? Mhm. Darum geht's eigentlich nicht. Mir geht's eigentlich echt darum, Lösungen zu finden für den Kunden, also Kunden, orientierte Lösungen zu finden, damit die Kundschaft mit Sicherheit ihr Hobby ausüben kann.
Basti, jetzt kommen zum Schluss noch 4 Begriffe, ganz kompakte Begriffe, mit der Bitte auch ganz kompakt darauf zu antworten. Der erste ist, was ist Heimat für dich?
Heimat ist da, wo der Spind steht, habe ich früher immer bei der Bundeswehr gesagt, weil ich bin viel auf Lehrgängen gewesen. Und im Moment ist Heimat Ingolstadt für mich. Vielleicht bleibt es auch, vielleicht auch nicht. Man wird sehen, was passiert.
Hast du irgendein Vorbild?
Dagobert Duck.
Mit dem spannend. Möchtest du aber nicht mal tauschen, oder?
Ach, weißt du, jetzt wo du sagst. Dagobert Duck, man muss hier die Geschichte dazu kennen. Dagobert Duck hat sich als kleiner Schuhputzer in Schottland ganz nach oben gearbeitet, ne? Und ist beim Goldrausch am Klondike mitgefahren und hat mit seinen eigenen Händen seinen ganzen Erfolg aufgebaut. Ne? Das muss man auch mal, also die Story dahinter ist eigentlich schon toll. Mhm. Als kleiner Schuhputzer angefangen und dann ganz oben rausgekommen. Also das ist schon eine ganz coole Story. Wenn ich nur halb so viel erschaffe in meinem Leben, dann bin ich schon zufrieden.
Nächste Frage ist, was ist Glück für dich?
Glück ist das, was ich jetzt gerade erleben darf. Ich habe meine Frau, ich habe meine Tochter, ich habe meinen Betrieb. Meine Frau und meine Tochter lassen mich natürlich zähneknirschend das machen, was ich will. Den ganzen Unsinn, den ich verzapfe hier auch mit Social Media und dieser Werkstattgeschichte, das ist für mich, glaube ich, ein gutes Glück.
Gibt es irgendeine Motivation für das, was du tust? Was motiviert dich jeden Tag?
Den Kunden glücklich zu machen. Jeden Tag was Neues lernen. Also ich nehme jeden Tag irgendwas mit nach Hause, was ich am Vortag nicht wusste. Ich will jeden Tag mindestens 1% besser sein als gestern. Das motiviert mich jeden Tag, wieder hier reinzugehen und immer alles zu geben.
Basti, in diesem Sinne, vielen, vielen Dank für das Gespräch. Vielen Dank, dass du uns dein Konzept näher gebracht hast. Das Konzept, ja, des mobilen Motorradservice, der mobilen Motorradwerkstatt. Wir wünschen dir, dass du da bald einen Auszubildenden oder eine Auszubildende vor Ort begrüßen kannst und dass ganz viele Leute zu dir sagen, komm, fahr gleich zu Basti. Also, mach's gut. Danke dir fürs Gespräch. Bis dann.
Tschüss. Danke euch.
Danke, Basti. Mach's gut. Ciao.
Danke euch. Ciao.
Handwerk erleben ist eine Produktion der Handwerker Radio GmbH. Mehr Informationen und unseren Livestream zum Sender findet ihr unter www.handwerker-radio.de.